Herzlich willkommen zur Gesprächsreihe Radikalisierung und Raum. Sie ist Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojektes Radikalisierende Räume, welches von 2020 bis 2024 an der Universität Bielefeld und der Fachhochschule Münster läuft. Im Rahmen der Gesprächsreihe sammeln wir Perspektiven aus der Praxis und Wissenschaft auf die Rolle von Raum für das Verständnis von Radikalisierung. Alle Informationen und Ergebnisse des Forschungsprojektes finden Sie unter www.radikalisierende-räume.de sowie bei Twitter unter radikalisierende Räume. Heute ist Mareike Wilke zu Gast. Mareike Wilke ist Diplompädagogin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld. Aktuell arbeitet sie in einem Projekt zur Interaktion von neosalafistischen, delinquenten und nicht-delinquenten Jugendlichen in marginalisierten Stadtgebieten. Das Gespräch führte Heba Gazarin von der FH Münster.
Herzlich willkommen, Mareike. Wir freuen uns sehr, dich heute begrüßen zu dürfen.
Hallo, Heba.
Hallo, schön, grüß dich. Ja, vielen Dank, dass du hier bist. Könntest du erstmal zum Einstieg die wichtigsten Stationen deiner beruflichen Laufbahn nennen?
Ja, gerne. Also ich habe an dieser wunderschönen Uni hier 2009 mein Diplom gemacht und habe damals auch am IKG meine Diplomarbeit geschrieben, damals noch bei Herrn Heidmeier. Und da ging es um School-Shootings. Das heißt, ich habe mich damals auch schon mit expressiver Gewalt beschäftigt und habe quasi den Amoklauf von Columbine so ein bisschen qualitativ aufgearbeitet. Mhm. Mit dem Hintergrund oder mit der Frage, ob die beiden Täter damals ein Problem mit Anerkennung hatten oder nicht. Und genau, dann war ich damit fertig und wollte, erstmal hatte ich den Drang, in die Praxis zurückzugehen. Also ich wollte nicht weiter direkt hier bleiben und weiter forschen, sondern mir war es wichtig, in die Praxis zu gehen. Und ich habe dann recht lange in einem Jugendzentrum gearbeitet. Und dann habe ich als Schulsozialarbeiterin gearbeitet und bin dann irgendwann bei Wegweiser gelandet. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Das heißt, ich bin dann irgendwann wieder auf die Schiene der expressiven Gewalt gekommen und bin dann aber quasi von Amok zu Islamismus, Radikalisierung gekommen. Genau, und habe dann 4 Jahre bei Wegweiser gearbeitet. Und dann hat es mich aber zurück in die Wissenschaft gezogen und ich bin hier im Projekt gelandet.
Mhm. Okay. Genau. Ja, und was hat dich genau fasziniert an dem Bereich Islamismus und Radikalisierung?
Also ich, wie gesagt, ich kam ja erst aus diesem Bereich Amok und ich würde sagen, ab 2015 oder so war gefühlt für mich Terror und Islamismus das neue Amok eigentlich. Mhm. Also es gab dann ja gar nicht mehr so richtig so Fälle von Amok. Es hieß dann immer gleich Terror. Also nach 2001 vor allem, aber ab 2015, wo die Anschläge in Paris waren, da war das eigentlich, also gefühlt für mich so, dass man nur noch über Terror gesprochen hat. Und da fing das auch an, dass ich mich besonders mit dem Thema Islamismus auseinandergesetzt habe. Und dann das Thema war einfach in der öffentlichen Debatte. Mhm. Mich hat das interessiert, ich habe viel darüber gelesen. Und dann, da fing das eigentlich schon an, dass ich so den Wunsch hatte, zurück in die Forschung zu gehen diesbezüglich. Und fand einfach immer schon dann interessant, habe mich immer schon gefragt, was treibt Menschen dazu, im Namen der Religion Sachen zu machen oder überhaupt sich so den Lebensinhalt in dieser fundamentalistischen Art und Weise der Auslebung zu finden. Und dann war ich hier.
Das Projekt heißt ja Interaktion von neosalafistischen Delinquenten und nicht-delinquenten Jugendlichen in marginalisierten Stadtgebieten. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr erzählen, was du da genau machst?
Genau, gehen in verschiedene Stadtgebiete und wollen im Grunde, ähnlich wie bei euch, wollen wir gucken, inwiefern der marginalisierte Raum eventuell Einfluss darauf hat, auf die etwaige Radikalisierung. Und gleichzeitig ist aber so ein bisschen so die Grund These des Projektes, dass, oder die Grundfrage des Projektes, wie kann es sein, dass Jugendliche, die beispielsweise gemeinsam im, nicht beispielsweise, aber die gemeinsam im Stadtgebiet aufwachsen, gemeinsame Schnittstellen teilen, wie zum Beispiel den Fußballverein oder was weiß ich, die Subkultur oder so, und sich aber dann in verschiedene Richtungen entwickeln. Ne? Sprich, einer wird delinquent, die andere wird das nicht oder wird eben entwickelt sich in die radikale Richtung. Und genau, dann ist eben die Frage, was für Schnittstellen teilen die trotzdem noch, obwohl sie sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Und das ist das, was uns interessiert. Mhm. Und genau, deswegen der Begriff Interaktion ist ganz wichtig. Also wo gibt es diese gemeinsamen Schnittstellen noch und wo geht es um Abgrenzungserfahrungen oder Hinwendungsprozesse? Also wann verlässt man sein Milieu und wann, also im Alltag jetzt, ne, in verschiedenen Interaktionen? Und genau, was gibt es da für Überschneidungen? Und haben die einen Einfluss auf die eigene Lebensweise? Mhm. Genau.
Okay, ja genau. Also du sagst auch, das geht auch so in die Richtung unseres Projektes. Wir beschäftigen uns ja auch mit ja, marginalisierten Stadtteilen oder auch Räumen. Und wir gehen quasi davon aus, oder wir haben auch die These, dass bestimmte Räume dazu führen, dass Menschen sich radikalisieren oder anfällig für Radikalisierung sein können. Wie siehst du das?
Ja, also ich habe da, ich glaube, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, weil einmal gibt es diese Seite, diese wissenschaftliche Seite, ich lese viel darüber und ich weiß, dass in Forschung es oft darum geht und dass das oft bestätigt ist, dass natürlich gewisse Räume radikalisierungsfördernd sind. Gleichzeitig weiß ich aber auch aus meiner beruflichen Praxis, also das ist jetzt nur für mich gesprochen, da habe ich das eigentlich nicht so erlebt, weil wir hatten bei Wegweiser tatsächlich Fälle aus allen Bereichen, allen Stadtgebieten, jeder aus jedem Bildungshintergrund und so. Es gab da nicht diesen klassischen Fall von der Person, die, keine Ahnung, irgendwo in einem sehr benachteiligten Stadtgebiet aufgewachsen ist und sich dann so klischee-mäßig entwickelt hat. So, ne? Aber ich weiß auch, es gibt dieses Phänomen, das ist da, aber ich habe das so nicht erlebt.
Okay, genau. Also wir hatten jetzt gerade nochmal über deine Mitarbeit im Projekt gesprochen und du hattest ja gesagt, dass du lange auch bei Wegweiser gearbeitet hast. Kannst du uns da so über deine Erfahrungen berichten?
Ja, also Wegweiser ist ja ein Präventionsprogramm gegen gewaltbereiten Salafismus, beziehungsweise mittlerweile ist es gegen Islamismus, es wurde erweitert oder der Name wurde geändert. Und ein Großteil der Arbeit ist natürlich die Beratungsarbeit. Das heißt, wenn es Fälle gibt, wo Angehörige oder LehrerInnen Bedenken haben oder denken, ah, da entwickelt sich jemand in eine komische Richtung, dann können die uns kontaktieren oder können die Wegweiser kontaktieren und man schreitet eben ein. Also es ist eine Präventionsarbeit, die wir dann leisten. Das heißt, wir beraten Angehörige. Wir machen aber auch klassische Fallarbeit, also mit den Personen dann zusammen, wenn sie dazu bereit sind. Das muss man ja immer, es ist nicht immer der Fall. Mhm. Das ist der Königsweg, wenn sie dazu bereit sind. Dann macht man so eine Art Langzeitbegleitung. Wegweiser ist aber auch vor allem Sensibilisierungsarbeit, Aufklärungsarbeit. Das heißt, wir sind an Schulen gegangen, haben dort Workshops gegeben zum Thema Islamismus, Radikalisierung, Demokratieförderung. Genau, einfach so klassische Sensibilisierungsarbeit, Aufklärungsarbeit. Genau, das ist Wegweiser. Und da, also eigentlich laut Programm von Wegweiser macht so die Beratungsarbeit einen sehr großen Teil der praktischen Arbeit aus, aber in der, so wie ich es erlebt habe, war viel die Arbeit, wie gesagt, mit Schulen, in Kollegien, also in Institutionen mit Mitarbeitenden, dass man die eben aufgeklärt hat. Mhm. Und diese ganz klassischen Fälle von, okay, da ist jetzt jemand, der braucht Hilfe, die sind eigentlich, die waren in meiner Zeit zumindest gar nicht so viel. Jetzt muss man aber auch sagen, es war Corona, da war das eh alles nochmal schwieriger, da reden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber. Mhm. Aber genau, das ist so die Arbeit von Wegweiser.
Mhm. Okay, und du hattest halt auch gerade gesagt, ihr seid in die Schulen gegangen, habt Lehrerinnen beraten. Also kannst du uns da noch Näheres also drüber erzählen, wie ihr zum Beispiel auch sozialräumlich, habt ihr auch sozialräumlich gearbeitet oder eher nicht?
Also klar, wir hätten das gerne gemacht. In der Praxis ist das aber immer ein bisschen schwierig, weil das Thema ist ein sehr sensibles Thema und wenn man mit diesem Thema, also man Wegweiser geht selber an die Schulen. Meistens wird man, also klar, in Einzelfällen wird man kontaktiert, aber wir machen auch diese klassische, betreiben erstmal klassische Netzwerkarbeit. Das heißt, wir stellen uns vor, wir verschicken Flyer, hier sind wir, das ist das Programm und das können wir bieten. Und dann ist die Frage, möchte die Schule, also wenn wir jetzt mal von Schulen reden, möchte die Schule überhaupt mit uns zusammenarbeiten? Mhm. Und das ist immer ein sehr sensibles Thema, weil es geht um Neosalafismus oder Islamismus. Und das möchte sich, also da gibt es einmal die Schulen, die sagen, ja klar, kommt, wir wollen Präventionsarbeit leisten, das ist uns wichtig. Dann gibt es aber auch die, die sagen, also mit Islamismus haben wir hier gar nichts am Hut und wir möchten auch dementsprechend, brauchen wir auch keine Präventionsarbeit an unserer Schule. Weil die eben Angst haben, sie werden in eine Schublade gesteckt, wenn es so ist und die sich das auf die Fahne schreiben würden, dass sie Präventionsarbeit leisten zum Thema Islamismus. Und das ist immer so ein bisschen so eine schwierige Gratwanderung. Und was den Sozialraum betrifft, da sind wir, also klar machen wir da auch Sozialraumarbeit und sind auch in Jugendzentren zum Beispiel gewesen, in Stadtteilen. Also ich war jetzt zuständig für die Kreise Lippe, Höxter und Paderborn und auch teilweise in Bielefeld. Also dort wird eigentlich alles bedient und nicht gezielt marginalisierte Sozialräume, das nicht. Aber dort waren wir auch, ja.
Okay. Und du hattest eben noch kurz das Thema Corona angesprochen. Mhm. Da haben ja viele Leute drunter gelitten und auch gerade so Klientinnen und Adressatinnen der sozialen Arbeit. Kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
Ja, das war sehr frustrierend, weil wir natürlich, also einmal kann man sagen, dass in der Corona-Zeit, also in diesen krassen Lockdowns 2020 und 2021, da hat die Arbeit im Grunde brach gelegen. Also es war alles nur noch online, Beratungsarbeit online, kann man sich vorstellen, sehr schwierig, ne? Also wir haben dann teilweise wirklich per Video-Call versucht, an den Klientinnen dran zu bleiben, die wir hatten. Weil wenn es so ist, dass man wirklich eine Langzeitbegleitung macht am Klienten, an der Klientin, dann ist das was sehr Wertvolles, weil die sich natürlich nicht immer dazu bereit erklären. Aber es war auch sehr schwierig, ne, da erstmal die Beziehung zu halten, die eine ganz wichtige ist für die Arbeit von Wegweiser oder generell für die soziale Arbeit. Ne. Du brauchst ein Vertrauensverhältnis und das war wirklich sehr schwer. Und ich glaube, auch in der Zeit von Corona ist natürlich dieses ganze, der Konsum vom Raum Internet hat da ja einen viel, viel höheren Stellenwert nochmal erhalten, weil man konnte eben nichts machen. Ne? Jugendliche konnten nichts machen und saßen teilweise 24/7 im Internet. Und da gibt es ja auch nochmal Räume, die ganz sicherlich radikalisierend sind. Also genau.
Also dann hat sich das quasi, die Räume, das hat sich quasi übertragen in andere Räume.
Genau,
ne?
Auf jeden Fall. Okay. Und ich würde auch nochmal sagen, es ist auch immer nochmal ein Unterschied, also wenn man das Gender-Ding, ne? Also man muss auch sehen, männliche Jugendliche, die, also ist jetzt alles meine Erfahrung.
Klar.
Männliche Jugendliche teilen sich ganz andere Räume als weibliche nochmal. Die sind viel, viel mehr ohnehin schon im Internet, agieren dort und holen sich, sammeln sich dort ihre Erfahrungen, teilen Foren oder ja, ihre Fragen werden dort beantwortet oder sie suchen Antworten im Netz. Und während Jungs das vielleicht auch zum Teil machen, aber die sind viel mehr in der Öffentlichkeit sichtbar und treffen sich draußen.
Ja. Dann wären wir auch schon wieder beim Thema Raum, ne? Du hast gesagt, Jugendliche halten sich viel in der Öffentlichkeit auf. Und klar, in der Corona-Zeit ist es ja dann nochmal ja schwierig gewesen, auch für die Jugendlichen, ne, Räume aufzusuchen. Ja, was meinst du, was hätte vielleicht besser laufen können für dieses Klientel?
Ich bin immer keine Freundin von hinterher meckern, was hätte besser laufen können. Das ist sowas sehr Deutsches, finde ich.
Okay.
Aber ich finde, was einfach wichtig ist, also für die Zukunft und auch für jetzt schon, ist es einfach wichtig, dass uns das bewusst ist, was eben alles im Internet beispielsweise stattfindet. Und dass wir da einfach unser Augenmerk auch drauf legen, auf Präventionsarbeit im Netz. Ne? Wo können Jugendliche erreicht werden? Und dass wir dort auch versuchen sie zu erreichen. Also dazu gehört, in eine Art von Online- Streetwork ist jetzt das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Also, dass man eben diese Räume aufsucht, dort präsent ist und erstmal weiß überhaupt, um diese Räume weiß. Mhm. Ne, es gibt, also wir wissen alle, es gibt Telegram-Gruppen oder auf Instagram passiert ganz viel. Dann gibt es auch so Foren, wirklich Foren zu jeglichen Themen. Da findet man fast überall am Ende immer so Gruppen von, was weiß ich, muslimische Frauen, die sich darüber austauschen, was ja erstmal total okay ist, aber sich darüber austauschen, wie das Kopftuch getragen wird oder wie auch immer. Also man findet überall immer diese Themen wieder im Netz. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir da gerade in der sozialen Arbeit da viel mehr Wissen drüber stattfindet oder wir uns da Wissen drüber aneignen, wo genau diese Räume sind und was wir tun können, um dann noch eine adäquate Beratungsarbeit oder eine Präventionsarbeit leisten zu können, weil die können wir nicht leisten, wenn wir gar nicht wissen, wo sind die überhaupt und was machen die da.
Ja, es ist genau richtig. Also es ist ja, wir sprechen jetzt gerade über den virtuellen Raum. Und wie ist das mit dem realen Raum? Also, weil wir wissen, oder ja, aus der Forschung weiß man ja auch, dass bestimmte Räume dazu führen, dass Menschen sich radikalisieren. Das hatten wir ja eben den Punkt. Was braucht es in den Räumen? Was meinst du? Was braucht es in den realen Räumen?
Ich glaube, es braucht eine mehrdimensionale, gute soziale Arbeit. Das heißt, es braucht dort Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die einfach einen Zugang zu den Jugendlichen haben. Also, und damit meine ich dann nicht irgendwie eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter, nein, sondern es muss alles abgedeckt sein. Ja? Nicht jeder redet mit jedem. Ne? Du kannst nicht also gerade was Frauen- und Mädchenarbeit angeht, da brauchst du fitte Frauen und fitte Mädchen, die eben die Kommunikation da führen und einen Zugang schaffen, ein Vertrauensverhältnis schaffen, eine Basis schaffen dafür, dass die abgeholt werden können und überhaupt erstmal mit denen reden. So. Und die brauchen auch ein gewisses Hintergrundwissen. Gerade wenn wir über Radikalisierung sprechen, man braucht auch ein bestimmtes Wissen über, was ist überhaupt der radikale Islam? Was ist überhaupt der Islam? Und wie, aus welchen Gründen radikalisieren sich Jugendliche oder junge Menschen überhaupt? Da geht es auch ganz oft um nicht verstanden werden oder sich nicht verstanden fühlen. Diskriminierung ist ganz oft ein Punkt. Und denen sollte man, finde ich übrigens auch in der Forschung, das sollte man einfach wissen und so verinnerlichen, dass man auch so ein gewisses Verständnis dafür hat, was geht eigentlich ab bei den jungen Leuten. So, und mit diesem Zugang, wenn man darüber einen Zugang findet, dann glaube ich, kann auch eine viel bessere und nachhaltigere soziale Arbeit stattfinden. So.
Also vor allem ist mir auch irgendwie wichtig, dass wir die Leute nicht etikettieren. Also alleine schon deswegen, weil die muslimisch sind oder muslimisch gelesen werden, die dann so im Generalverdacht stehen.
Auf jeden Fall. Genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend zu wissen. Also das hat auch meine Arbeit bei Wegweiser, das war ein Riesenteil davon, dass man auch in die andere Richtung Sensibilisierung betreibt. Weil es gibt immer auch, also es herrscht einfach in Deutschland seit wenigstens, keine Ahnung, 2001, es gibt einfach diese Angst vor dem Islam. So. Und die ist ganz oft, also wenn man dafür ein Verständnis hat, einmal für die Leute, die Angst haben, okay, verstehe ich, so, aber es gibt auch das wird ja irgendwie geschürt, diese Angst, ne, vor diesem Fremden und so. Und man kann da auch ganz tolle Projekte machen, das haben wir bei Wegweiser auch gemacht, für so eine Öffnung und so, lernt euch doch erstmal kennen und guckt mal, was ihr für gemeinsame Schnittstellen habt, ne. Jetzt ganz viele Leute, die sagen, ah, der Islam, der ist mir irgendwie so ein bisschen suspekt, die haben noch nie mit einer Person geredet, die muslimisch ist. So. Und da so Räume zu schaffen, um vielleicht auch einfach zu entdecken, okay, wir haben ganz schön viele Gemeinsamkeiten und nicht alles ist, es geht hier nicht gleich um Terror oder so. Und das fand ich auch immer einen sehr wichtigen Teil meiner Arbeit, dass man es eben auch, diese Arbeit genau in die andere Richtung macht und versucht, bei den Leuten so ein bisschen mehr Offenheit und gutes Gefühl dem Islam gegenüber zu schaffen. So.
Ja, und also ihr habt das bestimmt über bestimmte Foren gemacht, dieses gemeinsame Treffen, gemeinsam irgendwie Diskussionen führen oder wie habt ihr das genau gestaltet?
Wir hatten ja so klassische Vortragsabende oder auch Filmabende, wo wir dann Menschen jetzt nicht nur Akteure, Akteurinnen aus der sozialen Arbeit eingeladen haben, sondern wirklich so ganz normal Interessierte, haben einen Film gezeigt über Radikalisierung oder irgendwas Thematisches und sind dann danach ins Gespräch gekommen. Und da waren wirklich, das war total spannend, weil da oft waren da so klassische, ja, so Rentner oder so, Rentnerinnen kamen und haben dann auch ihre Sorgen so, das meinte ich auch eben mit, ich verstehe teilweise die Sorgen der Menschen, haben dann einfach offen darüber gesprochen und dann waren auch Akteurinnen aus den Moscheengemeinden da und man ist irgendwie zusammengekommen und das war total schön zu sehen, ne? Dass dann wirklich so auch teilweise wirklich Vorurteile abgebaut werden konnten, weil man einfach zusammen gesprochen hat. Dann gab es Kochabende, wurden gemacht oder geplant zumindest. Da war ich jetzt dann nicht mehr dabei, weil ich dann gewechselt bin. Aber so solche Sachen. Einfach immer versucht, was sind irgendwie gemeinsame Nenner und wo können wir die Leute zusammenbringen. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Ja, und jetzt möchte ich mit dir nochmal ein bisschen über Grenzen und Möglichkeiten der sozialräumlichen Prävention sprechen. Also wir wissen ja, dass wir ja nun mal eigentlich in der Praxis der sozialen Arbeit auch auf sozialräumliche Methoden zugreifen können oder auf sozialräumliche Konzepte. Wie siehst du das?
Möglichkeiten ganz viele. Ich glaube, es ist immer gut, sich irgendwie anzugucken, was ich eben auch schon gesagt habe, sich da rein zu begeben, auch in der sozialen Arbeit und wirklich die Lebenswelt zu kennen, bevor man anfängt, über diese Lebenswelt Ratschläge zu geben. Und dann ist es vielleicht auch noch wichtig, und das sage ich jetzt auch eher als ehemalige Sozialarbeiterin aus der Praxis, dass man auch die Akteurin in dem Milieu als Profis wahrnimmt, ihrer Lebenswelt. Von denen kann ich erstmal dann auch was lernen, bevor ich irgendwie meine, ich kann denen die Welt erklären. So, ne? Die sind erstmal schon ziemlich gut in ihrem Hustle, den sie so haben in Klar. ihrem Leben. Und das auch anzuerkennen und wertzuschätzen. Ne? Und ja, was Grenzen angeht, also ne, das ist erstmal eine sehr gute Möglichkeit. Und ich glaube, damit kann man wirklich was erreichen. Was Grenzen angeht, da sehe ich halt, ja, so wie wir eben schon besprochen haben, dagegen steht halt das Internet, so, also der virtuelle Raum. Und den kannst du nicht so, da kannst du nicht so die Jugendlichen erreichen, wie du das im echten Leben kannst. Und das hält sich ja sehr die Waage, also wo die Jugendlichen so anzutreffen sind. Und da brauchst du einfach, auch wenn das virtuell nicht so gut möglich ist wie im echten Leben, muss das auch vorhanden sein, um einfach, ja, gute Zugänge weiterhin zu haben und aber halt eben auch Vertrauen, also Beziehungen schaffen.
Du hast eben ein ganz gutes Stichwort gesagt, die Jugendlichen oder auch die Klientinnen oder die Adressatinnen von uns, die sind Expertinnen ihrer Lebenswelt. Und das vergessen wir ganz oft in der Praxis, ne? Also, dass wir dann immer sagen, ja, welcher Bedarf, ne, ist denn da? Da ist, hat ja auch ganz viel mit Macht zu tun, mit Machtgefälle auch. Wie siehst du das?
Ja, genau so. Also okay. Es ist halt immer einfach, gerade auch von der Politik, ne, zu überlegen, okay, was brauchen die denn? Ja, die brauchen ein neues Jugendzentrum oder die brauchen das und das und das, aber oft ist es, also die werden oft gar nicht gefragt. Und wenn man mal mit Jugendlichen spricht, dann merkt man das auch, dass die auch erstmal, also die finden auch gut, gefragt zu werden. Und auch finden die gut, wenn man denen auch zeigt, so, ey, ich respektiere dich und deine Erfahrung und ich bin jetzt erstmal ganz offen dir gegenüber und mich interessiert, was du eigentlich zu sagen hast und was du brauchst. Und dann hat man die schon so ein bisschen, ja nicht auf seiner Seite, aber dann hat man einen Zugang. Und
das ist so der Türöffner quasi,
genau,
ne?
Das ist der Türöffner. Und ohne das ist, würde ich sagen, überhaupt keine soziale Arbeit mit Jugendlichen möglich. Also das braucht es auf jeden Fall. Und ich bin auch der Meinung, dass es das auch ein Stück weit in der, wenn wir jetzt über Feldzugänge reden, in der Forschung, dass es das da auch ein bisschen braucht. Dass man nicht, also dieses Zuhören, ne, das ist immer, also das mag jeder. Also ich mag auch, wenn man mir zuhört, wenn man mich anhört, ne, was ich zu sagen habe. Und so ja, möchte ich das auch, ja, so behandle ich auch Jugendliche oder möchte auch in meiner Arbeit Jugendliche so dem genauso begegnen. Also Wertschätzung auf Augenhöhe, vor allem Augenhöhe ist da ein gutes Stichwort und einfach zuhören. Und dann gucken, okay, was wird denn gebraucht? Was brauchen die denn eigentlich?
Genau, was ich dich auch noch mal fragen möchte, was ist denn nach deiner Expertise wichtig für die Prävention? Also für, sowohl für die Primär- als auch für die Sekundär- und auch für die tertiäre Prävention. Weil in der tertiären Prävention sind wir ja, wie du eben schon gesagt hast, seltener, also warst du ja auch seltener unterwegs. Wie ist es mit den anderen zwei Präventionsebenen? Und gibt es da vielleicht nochmal neue Ideen oder neue Perspektiven für Prävention?
Also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, Prävention muss sehr, sehr früh starten. Mittlerweile sind wir da, also ich sage immer noch wir Wegweiser, die sind da schon mittlerweile sehr früh dran. Also es geht nicht los in der weiterführenden Schule, sondern eigentlich muss es schon in der Kita losgehen. Mhm. Und zwar dann nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern, ne? Weil wir haben sehr viele Rückkehrerinnen auch gehabt, die mit Kindern zurückgekehrt sind, die eben in groß werden unter diesem unter dem Islamismus-Thema, so, ne, die da schon so reingeboren werden. Das heißt, wir müssen da sehr früh ansetzen. Und auch MitarbeiterInnen müssen wir sensibilisieren für bestimmte Themen. Und vielleicht auch nicht nur in Bezug auf Islamismus, auch einfach dieses Demokratieförderungsthema, ne, dass man denen auch, dass man das einfach bespricht, zum Thema macht, dass es wichtig ist, eine tolerante Haltung zu haben, offen zu sein und das, wo wir eben drüber gesprochen haben und diese Angst vor dem Islam loswerden und einfach, dass wir alle Gemeinsamkeiten haben und das so zu fördern, dieses Miteinander. Und das muss einfach sehr früh schon ansetzen und da, das finde ich wichtig. Und dann aber auch in Institutionen, auch bei der Polizei beispielsweise. Das ist auch meine Erfahrung, dass da auch noch sehr viel Luft nach oben ist, was so Aufklärungsarbeit angeht, oft für diese bestimmten Phänomenbereiche, weil da einfach das Wissen noch nicht, oft noch nicht ausreichend vorhanden ist. Und genau.
Und was meinst du auf der tertiären Prävention nochmal, wenn du darauf eingehen würdest?
Da ist also Vertrauen, also eine gute Beziehung. Mhm. Und die fängt nicht an, also ich glaube, es dauert erstmal, bis man dann wirklich Präventionsarbeit oder auch, sagen wir mal, die Radikalisierungsarbeit, das ist ja auf der tertiären Ebene eher schon
der Fall dann auch
fortgeschritten. Genau, da reden wir eigentlich dann nicht mehr über Prävention, sondern Intervention eigentlich. Ja. Und da braucht es erstmal sehr viel Geduld, weil du musst erstmal einen Zugang dir schaffen. Und den schaffst du nicht über, wenn du direkt mit dem erhobenen Zeigefinger anfängst, die Welt zu erklären. Mhm. Und dann musst du dir erstmal erklären lassen, wie ist die Welt von dem Gegenüber gewesen. Und darauf dich erstmal einlassen. So. Und da wird man auch oft überrascht, auch so in, jetzt nochmal aus meiner Erfahrung von Wegweiser, was für Themen das dann eigentlich oft sind, die mit denen sich vorher so umgetrieben wurde. Das meint man gar nicht. Und dann hat man plötzlich ganz andere Themen und es geht gar nicht mehr um Religion, sondern es geht vielleicht um ganz andere Struggles, die vorher da waren, die man dann erstmal bespricht. Und dann ergibt sich so eins dem anderen. Ne? Und aber genau, das Oberthema ist auf jeden Fall Vertrauen. Mhm. Und auch da wieder, ne, so wie wir es eben hatten schon, die andere Person als Expertin sehen für ihr eigenes Leben und das anzuerkennen.
Ja. Also halten wir fest, Lebenswelt oder die Lebenswelt der Klientinnen, die kennt die Klientinnen am besten eigentlich selbst, so, und mit dem erhobenen Zeigefinger drauf halten und sagen, ja, du, was ist überhaupt dein Bedarf? Ich weiß, was dein Bedarf ist, weil ich Sozialarbeiterin bin. Das ist natürlich nicht so produktiv und auch nicht so wertschätzend, ne? So.
Genau, ja. Vor allem nicht wertschätzen.
Genau.
Nicht auf Augenhöhe. Ne?
Nicht auf Augenhöhe. Und das ist das, was wir in der Praxis auch brauchen.
Genau. Und was vielleicht auch noch obendrauf wir auch noch brauchen, ist einfach ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Das heißt, man muss mit allen, alle sitzen eigentlich in einem Boot. Das heißt, die ganzen Institutionen, Schule, offene Jugendarbeit, Sportvereine, Moscheengemeinden, die müssen alle sitzen alle in einem Boot und müssen zusammenarbeiten und zusammen gucken. Also es gibt ja auch in jeder Kommune gibt es Arbeitskreise, wo die sich zusammen auch überlegen, okay, was brauchen die Jugendlichen? Aber auch da ist, das reicht noch nicht. Es braucht dann mehr Partizipation, dass auch die Jugendlichen auch noch mit drin sitzen und dass man zusammen überlegt, so was brauchen wir, was braucht ihr? Und ja, sich zuhört so. Und genau, das muss eben mehrdimensional stattfinden. Es kann nicht nur die Jugendarbeit machen und auch nicht nur die Schule. Das müssen alle zusammen machen. Mhm. Und dafür, und ganz wichtig eben auch, also wenn wir jetzt dann wieder bei Islamismus und Radikalisierung sind, dass eben die Moscheengemeinden auch da mit drin sitzen.
Also die Moscheengemeinden quasi mit einbinden, genau. In dem Arbeitskreis oder genau. in den Diskussionen.
Genau. Mhm. Ja. Ja. Auch Wegweiser muss das tun. Also
klar.
Ne, weil ja. Das sind ja auch klassisch, ja, so Gatekeeper, ne, die es einfach sehr wichtig sind, mit denen ins Gespräch zu kommen. Mhm. So.
Ja. Okay. Ja, Mareike, hör mal. Es war sehr, sehr interessant, nochmal deine Perspektive auf die Dinge zu hören. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für deine Bereitschaft, mit mir hier zu sprechen. Vielen Dank.
Danke dir, Herr Mareike. Yeah.